Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 2024. Heute diskutieren Oliver Buhl, Geschäftsführer von Triple Sense Reply, Steffi Kiefer, Co-Founder von Revelate AI, Daniel Hummel, Associate Partner bei KI Reply, André Hennen, Creative Lead von Curious Company, darüber, wie KI die Designbranche verändert und welche Rolle Designer dabei in Zukunft spielen werden. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich freue mich in der Tat, jetzt anschließen zu können an das eben Gehörte, was ja einen starken Branchenbezug hatte. Wir entfernen uns da ein wenig. Wir haben die Session unter dem Titel Video Killed the Radio Star, AI is Killing the Designer, Fragezeichen, Ausrufezeichen gesetzt. Und ich freue mich, das als sicherlich greifbaren Titel, der vielleicht schon so ein bisschen verrät, wo geht's bei uns dorthin, mit super spannenden Sprecher, einer Sprecherin und zwei Sprechern diskutieren zu können. Ich würde auch euch als erstes bitten, wir haben uns im Vorfeld geeinigt, dass wir uns duzen, also nicht wundern, würde ich die Steffi einmal bitten, uns so ein bisschen dran teilhaben zu lassen, wo sie herkommt, was sie geprägt hat auf ihrer bisherigen Laufbahn. Und wenn du magst, füg auch gerne mal ein, was dich ganz speziell nochmal macht. Also schieß doch mal los, Steffi.
Ja, hallo zusammen. Erstmal schönen Nachmittag hier, Freitag. Ich bin ursprünglich Designerin, habe Design studiert und habe dann viele Jahre als UX-Designerin in Teams gearbeitet. Und in den letzten 10 Jahren bin ich dann immer mehr in die strategische Rolle gerutscht und habe Teams eben in Form von Design Sprints, Workshops, Facilitation, gerade in der Discovery-Phase, wenn es um Produktentwicklung, Produktdesign ging, unterstützt. Ja, natürlich dann auch in den letzten Jahren kam das Thema AI immer schon vor ChatGPT auf. Wir haben vor der Pandemie angefangen, wir haben ein Startup gegründet, was Suchtkranke auf dem Weg ihrer Genesung in Form eines Chatbots unterstützt. Das heißt, KI war eigentlich schon immer da oder schon sehr lange da. Und dann kam natürlich die Freude natürlich umso größer, als dann OpenAI mit ChatGPT auf den Markt kam, weil es da endlich uns auch bestätigt hat, dass mit Sprache und Chatbots doch sehr, sehr viel erreicht werden kann. Das heißt, ich verbinde das jetzt mittlerweile in dem ganzen Innovationsprozess, dass ich versuche, möglichst viel von AI in der Automatisierung oder generell in dem Leveling Up zu verwenden, ohne den menschlichen Aspekt zu verlieren. Um das Ganze noch abzuschließen, es passiert so viel Neues. Das heißt, es ist eine wahnsinnig spannende Zeit. Fun Fact, wenn ich das nicht mache, dann wühle ich entweder in meinem Acker oben bei mir auf dem Feld rum, um wieder ein bisschen geerdet zu werden und die Karotten zu ernten. Das tut man immer zwischen ganz gut bei der AI-Welt. Oder ich organisiere das Design Thinking in München, wo wir natürlich all diese Themen an den Mann bringen und an die Frau.
Wunderbar, vielen Dank, Steffi. Man merkt eben alleine, wie du dich dem Thema genähert hast, dass das Thema AI für dich tatsächlich ein Herzensthema ist. Du bist ja sehr fachlich direkt eingestiegen, statt uns mit Zivilstationen allzu lange einen Einblick zu gewähren. Danke auch für den Funfact am Ende. André, sag doch einfach auch gerne ein paar Sätze zu dir, was dich ausmacht, vielleicht auch, was dich schon in diesem Feld motiviert, so wie es die Steffi begonnen hat. Und gegebenenfalls hast du ja auch noch sogar einen weiteren Funfact für uns.
Ja, genau. Hallo, freue mich auch dabei zu sein bei André Hennen. Ich bin aktuell Creative Lead bei der Curious Company. Also da sind halt so interaktive Experience und auch Kampagnen. Und ich war ursprünglich Texter, also das ist so mein Ursprungsjob, so in dem Matt und Grabber zu den Klassiker so gesehen. Und dann habe ich ein Startup gegründet. Ich habe Henry, jetzt dich, bitte. habe ein Startup gegründet, habe ein Buch geschrieben, wo ich wirklich Festanstellung und Freelance unterscheide, neutral nebeneinander mache und vor allem unterrichte ich aber an der Design Factory seit 3 Jahren Applied AI for Creatives, wo ich vor allem ein bisschen vermittle, da gehen wir ja gleich noch ein, aber wo ich versuche, so einen bisschen optimistischeren Angang mit diesen ganzen Tools zu machen. Genau. Mhm.
Super, vielen Dank. Ja, in der Tat optimistischer Angang. Wir werden das sicher noch beleuchten und gerade noch auf eure Erfahrungen viel tiefer zu sprechen kommen. Was tatsächlich beeindruckend ist, das habe ich gerade erst gemerkt bei eurer Vorstellung und ich weiß es vom Daniel eben auch, ihr seid in der Tat alle drei auch in dem Gründungsgeschehen auch irgendwie verhaftet, also auch da Innovationstreiber. Das ist sicher eine Randnotiz, die gerade ganz spannend ist, weil wir haben natürlich auch vorher geschaut, mit wem kann man so ein spannendes Thema diskutieren. Ihr seid eigentlich aus der Fachlichkeit tatsächlich bei uns aufgeschlagen. Und jetzt stelle ich gerade fest, dass das organisatorische Setting irgendwie euch verbindet. Vielleicht kommen wir darauf ja auch nochmal an irgendeiner Stelle sprechen, warum das prädestiniert ist. Daniel, wenn du uns einfach mal an deinem Station, was dich vielleicht hin zu dem geführt hast, was du aktuell bist und wie du auch über AI tickst, so ein bisschen teilhaben lässt, wäre das ganz großartig.
Ja, gerne. Ich habe halt eine sehr lange Historie im Bereich der Softwareentwicklung. Ich habe verschiedene Positionen begleiten dürfen, sei es von Backend-Entwickler, Fullstack, Entwicklungsleiter, CTO. Verschiedene Rollen durfte ich mal begleiten. Und bei mir hat es eigentlich schon im Studium angefangen mit der Begeisterung AI. Also ich habe vor gefühlt 19 oder 18 Jahren mal angefangen, eigene Systeme zu bauen. Ging es dann weiter mit neuronalen Netzen, die man dann aufgebaut hat, Speech-to-Text. Und das hat mich dann immer weiter begleitet. Und jetzt in den letzten Jahren halt mit dem Aufkommen von den Large Language Model hat es mich jetzt so gereizt, dass ich dann auch in Reply eine eigene Unit jetzt gegründet habe, wo wir uns primär darauf konzentrieren, diese Capabilities in den Prozess, sei es jetzt Entwicklung, sei es in normalen Geschäftsprozessen oder in Produkten halt zu integrieren.
Prima. Vielen herzlichen Dank auch an dich für die Ergänzung. Ich vervollständige das Ganze, nachdem ich euch natürlich den Vorzug gelassen habe. Mein Name wurde ja auch bereits genannt, Ulrich Buhl. Ich vertrete in der Tat die Triple Sense Reply und mit einem Zweithut bin ich im Bundesverband Digitale Wirtschaft im Rahmen der Fokusgruppe Digital Commerce immer wieder unterwegs. Das heißt, mich hat natürlich auch interessiert, was unsere Vorredner eben erzählt haben. Und nichtsdestotrotz richten wir jetzt mal unseren Roundtable in die Richtung aus, die wir angekündigt haben, nämlich Design und AI. Zu AI haben wir in der vorhergehenden, auch in anderen Runden eine Menge gehört. Ich würde euch mal bitten, dass wir zunächst mal so den Fokus auf das Design richten. Ich weiß nicht, welche Bilder unseren Zuhörerinnen und jetzt in den Sinn kommen. Manch eine und einer hat dann bunte Farben, Kleckse etc. im Sinn. Ihr schmunzelt schon ein bisschen. Ihr habt die Erfahrung also auch des Öfteren gemacht. Aber lasst uns doch mal teilhaben, was versteht ihr, was erlebt ihr, wenn man heute über Design spricht. Steffi, du hast eben wirklich einen Schmunzeln direkt im Gesicht gehabt. Was ist? Wo kann ich denn?
Eben Design ist eben nicht nur bunte Bilder malen und Knöpfe grün oder blau machen, sondern ich sehe das eigentlich ganz gerne von der strategischen Sicht. Design ist für mich eigentlich eine Strategie. Wie definiere ich meine Outcomes, meine Ziele? Was für einen Impact möchte ich eigentlich generieren? Und was muss dazu passieren, damit wir diesen Impact schaffen? Und das ist für mich letztendlich der gesamte Designprozess. Also geht es hier nicht nur um Bilder machen, sondern eigentlich eine End-to-End-Experience für den Nutzer schaffen. Also wo ist der Nutzer, in was für einem Kontext, was hat er für ein Bedürfnis, was hat er für einen Intent, was möchte er erreichen? Und dann gucken, wie schaffen wir dann das? Was ist der einfachste und beste Weg, das zu schaffen? Und wenn wir diese Eckpunkte geklärt haben, dann ist es eigentlich recht offensichtlich, was dann eigentlich an Design passieren muss, damit wir eine Experience schaffen. Das heißt High Level.
Mhm. Ja, klingt tatsächlich deutlich strategischer, als einfach dann die Farbe in die Hand zu nehmen und ein paar Kleckse an die Wand oder auf die Leinwand zu bringen. Oder in die Software, da komme ich so ein bisschen zu Daniel jetzt nochmal rüber. Wenn du so aus einer durch die langjährigen Erfahrungen im Entwicklungsumfeld geprägten Sicht auf das Design schaust, hast du dann manchmal bei Steffi oder bei André angerufen und gesagt, kannst du jetzt mal ein bisschen bunt machen? Oder hast du Design eher so auch interpretiert, wie Steffi das gerade dargestellt hat?
Ihr hört mich, ne?
Ja.
Ja, gut. Sehr gut. weil jetzt habe ich es auch geschafft. Dann können wir auch gleich das Bild noch dazu schalten. Sorry für die technischen Probleme. Genau. Also bei mir ist es halt immer so das Problem gewesen, dadurch, dass ich auch aus einer sehr technischen Ecke komme, ist halt, man nimmt das halt mit, was man sieht oder was man vielleicht auf den Weg zum neuen Produkt gelernt hat. Aber so ein richtiges Designstudium oder worauf es halt ankommt, UX, wie intuitiv ist die Anwendung, das war ein sehr harter Weg, ist immer noch für mich ein sehr harter Weg. Aber jetzt mit der Unterstützung von AI an der Stelle ist es einfacher geworden. Ne? Also ich sage nicht, es ist weg, ne? Aber es ist halt einfacher geworden, dass ich halt wirklich auch im Dialog dann gehen kann. Ne? Oder gewisse Sachen schon vorskizzieren kann an der Stelle. Und bei mir ist es halt sehr stark auch der Fokus jetzt nicht, ist es eine Teildisziplin? Steffi wird da bestimmt sagen, ja klar, natürlich. Für mich ist der Fokus natürlich sehr stark auf die Benutzbarkeit von der Anwendung, die ich baue. Ja, und das ist so der Hauptfokus, den ich natürlich habe als Entwickler an der Stelle.
Ja, das ist schon spannend, weil damit entfernst du dich ja tatsächlich von der, ich nenne es mal Gestaltung oder grafischen Gestaltung des Interfaces hin zu einer deutlich breiteren Perspektive, die auch du schon dann in den Mittelpunkt stellst. André, haben die beiden was vergessen, was sie hätten sagen sollen, was Design heute ausmacht?
Nein, natürlich nicht. Also ich komme ja eher von der Storytelling-Ebene. Also wenn man es immer so Immersive Storytelling sagt, ist ja, ich versuche halt, unser Ziel ist ja, die Leute halt so ein bisschen emotional, so ein bisschen zu mitzunehmen. Also das, was sie halt brauchen oder was sie halt unterhält. Und das ist, und dann, was jetzt eben diese Bild-AI-Tools angeht, ist halt genau das, was Daniel sagt. Es ist halt viel, viel einfacher jetzt. Also was haben wir jahrzehntelang Moodboards zusammengesteckt? Also und haben uns irgendwelche Bildchen auf einer Seite angeordnet und dann gebetet, dass der Auftraggeber diese Bilder im Kopf so zusammensetzt, dass er dann das im Kopf hat, was wir denken. Das kann man ja komplett abkürzen jetzt. Also das ist in dieser, aber das ist aber auch genau der Entwicklungsschritt, wo es halt funktioniert, nämlich ziemlich weit vorne im Prozess, also Moodboards und erste Skizzen und Illustrationen, und dann endet es aber auch eigentlich relativ schnell. Also bei Bild zumindest. Also bei Bild ist so der Entwicklungsschritt bis da. Wenn man jetzt zum Beispiel Generative Audio sieht, das ist nochmal einen ganzen Schritt weiter. Das wird immer so ein bisschen vergessen. Also das ist, wenn man da mal auf 11 Labs guckt, was die da an Soundsprechern, das ist schon, das kannst du komplett nutzen. Bis ins Final. Also da sind wir schon richtig weit.
Ihr schart alle so mit den Hufen. Ihr wollt schon die ganze Zeit so das AI in das Design reinbringen. Ich merke das richtig. War bei allen dreien zu spüren. Ich finde es aber erstmal ganz stark, dass ihr gerade so ein bisschen das Design auch wirklich ganz stark in der Ganzheitlichkeit dargestellt hat. Als Experience Design auch habe ich auch tatsächlich irgendwo herausgehört. Und natürlich war auch ein bisschen provozierend mit den bunten Bildern und Farben gemeint. Zugleich, und das habt ihr jetzt auch schon durchklingen lassen, insbesondere André gerade in seiner Einwertung, entsteht durch diese in der Tat der dynamische Weiterentwicklung der AI, entstehen vollkommen neue Prozesse, getrieben teils durch Tools, und schlussendlich mündet das in deutlich erweiterten Möglichkeiten. Nun ist es aber auch so, wenn wir das auf dieser generischen Stufe lassen würden, wird AI quasi inflationär für alle möglichen Dinge in ganz vielen Branchen. Wir haben eben von der Handelsbranche vorab gehört, verwendet. Wir bedienen als Designer ja viele Branchen und auch für ganz viele Tätigkeitsbereiche genutzt. Könnt ihr da gegebenenfalls, bevor wir dann, und ich verspreche es, auch tiefer reingehen an diese Schnittstellen zwischen AI und Design, könnt ihr die Breite von AI gestützten Anwendungen und Prozessen einmal darstellen, Daniel? Es gibt ja auch tatsächlich mehr als Gen-AI, was wir jetzt gehört haben. Habt ihr, glaube ich, auch eine Menge mit zu tun?
Genau, also von der Unterstützung in Prozessen ist es immer abhängig, wo man unterwegs ist. Ne? Also wenn man jetzt im Designbereich dann halt schaut, dann gibt es natürlich auch Klassifizierung, was einen unterstützt, die richtigen Objekte zu wählen oder die richtigen Elemente in dem, ähm, in der UI anzuordnen, was dem Designern halt helfen kann. Wenn man natürlich aber im Gen-AI also erstmal bleibt, ne, da gibt es halt so ganz große Systeme wie Midjourney, das hat man jetzt schon sehr oft gesehen, weil es jetzt schon ein bisschen am Anfang DALL-E den Rang abgelaufen. Jetzt mit DALL-E 3 sind sie wieder gleich auf, in meinen Augen sogar besser. Ne, in manchen Disziplinen, also ich sag mal ganz bewusst halt Text Placing, da sind sie ja sehr stark im Vergleich zu Midjourney. Genau, also das sind so Tätigkeiten oder Tools, die man standardmäßig jetzt einsetzt. Also ich setze sie halt ein für Darstellungen, vielleicht auch für erste Prototypen, wie man was designen könnte. Aber für mich dieses Wort Design in den Mund zu nehmen, finde ich dann immer ein bisschen, das ist zu einfach gesagt, sagen wir es mal so. Ne, aber das ermöglicht mir halt gewisse Sachen schon mal auszuprobieren, auch von meiner Seite halt zu visualisieren, ohne groß jemanden dazu zu holen. Und dann mit diesem fertigen Bild, was ich dann auch mit dem Kunden vielleicht schon mal ein bisschen zu ein paar Schleifen gedreht habe, dann halt wirklich daraus ein solides Design zu bauen, ne? Oder bauen zu lassen.
Ja, danke schön. Ich glaube, ja, das macht die Breite da auch noch mal deutlicher. Steffi, wir hatten uns im Vorgespräch aber auch unterhalten und wir haben so im Endeffekt auch zwei Richtungen, wie man aktuell das Zusammenführen von Design und AI betrachten kann, zunächst mal sortieren müssen. Magst du da die Zuhörerinnen noch mal dran teilhaben lassen?
Gerne. Also ich unterscheide das gerne einmal, wie wir AI als oder in dem Fall jetzt Gen-AI als Tool benutzen können, um unseren Arbeitsalltag einfach zu erleichtern. Ja, ob das jetzt im Workshop Design
ist. Was Daniel gemacht hat oder auch gerade beschrieben hat, so ein bisschen.
Genau. Und dann aber eben den zweiten Teil, wie müssen dann eigentlich unsere Produkte oder die Experience gestaltet sein? Was gibt es denn jetzt für Möglichkeiten, die vorher noch nicht da gewesen sind, um tatsächlich einfach eine bessere Experience zu schaffen? Also in der Personalisierung zum Beispiel. Das heißt, das ist das richtige AI. Ich nenne es immer so ganz gerne nicht das Arbeitstool, sondern so das Klassische, das, was schon seit Jahren da ist, ja. Wie kann das eigentlich letztendlich die Experience verbessern? Also sind das immer zwei unterschiedliche Kategorien und ich glaube, da sollte man auch ein bisschen differenzieren. Also wie arbeiten wir denn mit den Tools und wie schaffen wir tatsächlich bessere Tools, bessere Produkte für Nutzerinnen und Kunden zu schaffen?
Frage vielleicht an euch alle an der Stelle, bedingt das eine das andere? Also wird man besser in den Design für AI-basierte Dinge, wenn man auch selber AI in seine Tätigkeiten einbaut? Wie seht ihr das?
Also für mich ein klares Ja. Ich muss ja lernen, wie diese Materie funktioniert und was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Und wenn ich selbst nicht permanent damit experimentiere und spiele und ausprobiere und Produkte nutze und selber baue, dann habe ich ja gar kein Verständnis davon, von den Möglichkeiten überhaupt. Deswegen für mich ein klares Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Also bei mir definitiv auch ein klares Ja. Ich hatte gestern sogar eine direkte Konfrontation gehabt, ne, also einen großen Event, wo ich dran teilnehmen durfte. Da habe ich mit verschiedenen Kunden halt auch gesprochen und da habe ich halt auch mal wieder gemerkt, dass wir müssen die Arbeit halt vorantreiben, dass was man halt mit AI oder mit Generative AI alles machen kann, dass man das halt wirklich erklärt, dass man den Leuten das zeigt, was sie halt damit machen können, damit sie deren Horizont erweitern und dann von da aus sie selber dann neue Gedankengänge anstoßen. Aber ich habe halt gestern wieder mal mitbekommen, da sind wir noch gar nicht, ne? Und wir können halt das nur zeigen, wenn wir es selber verstanden haben. Und dementsprechend bin ich total bei Steffi an der Stelle, dass wir es selber beherrschen müssen, damit wir es vernünftig auch erklären können.
Mhm. Ja, ich hatte das erklären. Genau, erklären geht es eigentlich schon zu anderen rüber. Du erklärst es ja in der Tat auch viel, oder? Ist es so?
Ja, es hat bei mir hat es zwei Ebenen. Einmal bei der Arbeit haben wir halt gemerkt, da helfen uns diese Tools auch, so, ich sage jetzt mal Pitches oder so kleinere Präsentationen zu Projekten einfach in einer Geschwindigkeit jetzt herzustellen, die vorher gar nicht möglich waren, weil wir sind ein relativ kleiner Laden und da hilft es einfach total pragmatisch. Und dann an der Uni war es eine riesen Diskussion. So, es gab eine Dozierendenversammlung, da wo dann wirklich Das Problem ist, wenn man selber der ist, der über AI redet, dann ist man ja gefühlt immer der, der es erfunden hat und schuld ist. So, aber da kommt man ja immer gleich in so eine deutsche Verteidigungsposition, wo man denkt, so, ja, war es gerade. Und so, wo ich aber mittlerweile für mich gelernt habe, ich trenne das immer in diesen politischen Anwaltteil, der ich nicht bin, und in den kreativen Teil. So, das ist jetzt da, das geht nicht mehr weg. Also, solange wir nicht alle in die Politik gehen oder so. Aber, und deswegen, bis es da ist, nutzen wir es einfach so bestmöglich und optimieren unsere, und so. Und es ist gerade in der Bildung, es ist so, halte ich es für so spektakulär wichtig, weil die Leute, die das nutzen, sind einfach so viel besser und schneller bei ihrer Arbeit als die, die es nicht nutzen, dass ich das einfach einen quasi verpflichtenden Bildungsauftrag finde. Also, dass das jetzt sofort unterrichtet werden muss. Also auch durchaus auch was die Gefahren angeht. Aber das ist eben genau dieses, das sind diese zwei Ebenen. Also einmal pragmatisch und dann ist es nochmal gesellschaftlich. Es ist beides, also es ist ein klares Ja am Ende.
Ja, du kommst jetzt schon auf einen Punkt, der mir da vorhin aufgefallen ist im Rahmen eurer Vorstellung. Ihr seid als allesamt Entrepreneurinnen und Entrepreneure natürlich anders geprägt. Ihr seid neugierig, ihr seid bereit, Risiken zu gehen. Ihr seid vielleicht auch resistenter gegenüber diesem, was du gerade artikuliertest, André, im Sinne von, was stimmt denn mit dem nicht, wenn er das jetzt so nach vorne pusht? Damit seid ihr irgendwie eine spezielle Ausprägung an Menschen in vielleicht, ja, du hast es gerade im deutschsprachigen Raum gesagt, aber vielleicht auch generell, ne? Die ein wenig anders ticken. Und deswegen, nichtsdestotrotz, ich würde da gern so ein bisschen mit euch gemeinsam eben auch in die Tiefe gehen und von den Erfahrungen auch noch mehr teilen, die ihr in vielleicht auch zu Zeiten gemacht habt, wo andere jetzt noch skeptisch am Überlegen oder gar am Zweifeln waren. Und ich würde so ein bisschen gerne konkrete Punkte, wie ihr das überwunden habt, wo ihr gemerkt habt, Mensch, da gehe ich ran und ich probiere es einfach. So habe ich dich gerade verstanden, André, einfach mal aus und eben nicht nur bei mir im stillen Kämmerlein, sondern dann, nachdem ich selber auch damit unterwegs bin, auch in einer breiteren Anwendung. Du hast es ja gemacht, du hast es schon auch aus der Lehre heraus gesagt. Kannst du mit uns irgendwie da noch ein bisschen tiefer reingehen? Wie hast du das von Zweifel zu, ja, ich sag mal zumindest Begeisterung, vielleicht sogar zu Akzeptanz, wie hast du es überhaupt führen können?
Weil jetzt musst du bei einer Sache, wenn du jetzt sagst, wir beschäftigen uns damit und das ist so, wir gehen da so ins Risiko. Das finde ich das genaue Gegenteil. Also wenn du dich nicht damit beschäftigst, gehst du ins Risiko, weil dann überlegst, also das ist die Gefahr. Die Gefahr ist nicht das Neue. Das Gefahr ist das Neue nicht zu nutzen. Also da, das ist immer, wo ich dann auch immer, also ich hatte zum Beispiel in der Uni sind auch ganz viele bildende KünstlerInnen, die halt also so mit, ja, das ist ja alles schön und gut, aber der Pinsel, der hat noch mehr Emotionen für mich. Wo ich dann sage, so, ja, ist ja auch cool. Also ich will dir überhaupt nichts wegnehmen, aber überleg doch mal, wenn du jetzt, du kannst doch mit Jen, also du kannst ja mit den Bildern, du kannst jetzt irgendwie neue Entwürfe generieren. Kommst auf andere Ideen. Und wenn du sagst, du machst dir erstmal 200 Entwürfe in 10 Minuten, dann kannst du doch viel pointierter deine Kunst auf die Leinwand bringen. Weil das kann die Leinwand, also größer als so wird es ja bei Dali oder mit Journey nie. Und das, also das ist das in jeden Arbeitsprozess einfach sinnvoll integrieren kannst. Oder du machst, also es gibt halt so viele Sachen, also dass man eben sagt, es ist nicht unsere Aufgabe, das jetzt, also es ist nicht, unsere Aufgabe, sondern es ist nicht unsere Möglichkeit, das jetzt moralisch, ethisch einzusortieren, gesellschaftlich, sondern das müssen andere Leute machen. Unsere Aufgabe ist es, dass es für uns einen Nutzen bringt und das möglichst vielen Leuten zu sagen. Und das ist eben dieser Punkt, dass ich jedes Mal in jeden einzelnen Prozess in der Uni jetzt zum Beispiel reingehe und sage, schau mal, das sind Möglichkeiten, wie du das nutzen kannst. Und wir finden auch wirklich jedes Mal eine gute Möglichkeit. Und gerade bei Designern, einen Satz zu ergänzen, ich bin ja ursprünglich Texter und gerade an Design-Unis war es immer ein Horror, da auch nur ein, zwei, drei gute Sätze aus DesignerInnen rauszukriegen. Und das ist, also was, also das war furchtbar, also einen fokussierten Satz oder so. Und das ist, wie viel besser das geworden ist. Also, um genau zu sein, ich korrigiere eigentlich genauso viel, bevor stand zu wenig da, jetzt steht immer viel zu viel da. Aber das, aber es ist, der Prozess ist viel, viel, viel besser. Also, das ist, dafür alleine ist es schon toll.
Cool, ja, definitiv. Ich glaube, das ist tatsächlich diese Zunahme der Quantität des Outcomes. Werden wir bestimmt auch noch mal drauf zu sprechen kommen, was das dann an der Rolle auch macht, die du vielleicht auch innehast, wenn du da als Sparringspartner unterwegs bist. Ich glaube, das ist auch noch mal ein großes Thema. Mich interessiert aber jetzt mal so als Gegenpol, ich weiß nicht, ob es ein Gegenpol wird, aber Steffi, jetzt spricht André viel von, in der Tat, das Risiko ist die Nichtnutzung. Du bist ja, habe ich so auf deinen Profilen auch gelesen, du bist ja auch stark in der menschlichen Richtung unterwegs, Fazilitierung von Workshops, Design Thinking etc. Ist der Satz da genauso wahr, dass die Nichtnutzung das Risiko ist, oder macht dein Job der Fazilitierung demnächst ChatGPT?
Ja, das war jetzt schon fast eine Fangfrage oder beziehungsweise eine Leading Question. Also ich glaube, man muss tatsächlich verstehen, wann macht es Sinn, KI sinnvoll anzuwenden und wann nicht. Und allein diese Differenzierung machen zu können, da muss man ja schon damit experimentieren. Und ich habe jetzt ganz viel in den letzten paar Monaten alles parallel laufen lassen, um zu vergleichen, wo funktioniert es und wo funktioniert es nicht so gut. Und was eben dabei rausgekommen ist, dass wenn wir das Gesamte versuchen, also eine Masse draus zu machen, das heißt, ich integriere meine AI oder Gen-AI in den Workshop und behalte aber meine gleiche Workshop-Struktur vorbei, dann bringt es nichts, weil da ist das Zwischenmenschliche geht da verloren. Das heißt, ich habe jetzt angefangen, das vorzulagern, ja, die Leute erstmal abzuskillen, wie funktionieren die Tools, dann haben wir einen Deep Dive mit AI gemacht, um einfach alle schon mal auf ein höheres Level zu bringen, um zum Beispiel diesen gesamten Innovationsprozess auf synthetische Art und Weise zu validieren. Also ich habe meine synthetischen Nutzer, Marktanalyse, das kann man ja alles schon mal simulieren, um dann darauf basierend im menschlichen Prozess, im Miteinander da aufzusetzen und eben zu gucken, wie können wir es einfach noch ein Level weiterbringen und danach im Anschluss nochmal ein Deep Dive zu machen, um irgendwelche Lücken zu identifizieren. Und auch gerade, wenn es zum Beispiel ums Research geht, ja, um diese Zusammenfassung von Nutzerinterviews und qualitative Sachen. Klar, Datenauswertung ist ein No-Brainer, aber das, was zwischen den Zeilen gesagt werden, ja, was Menschen in Kommunikation, in Interviews rüberbringen, das kann die KI jetzt noch nicht so gut wie die Menschen. Und das müssen wir aber auch verstehen, ja, dass wir nicht alles automatisieren können, sondern dass wir halt gucken müssen, wo funktioniert es gut und wo eben nicht. Und auch bei der Ideengenerierung haben wir festgestellt, dass wenn ich einfach mal die KI nur Ideen generiere, ohne vorher selbst mal die Möglichkeit gehabt habe, kritisch darüber nachzudenken, dann werden die Ideen tatsächlich nicht so angenommen, nicht so akzeptiert. Dann denkt man sich, okay, schöne Idee, aber ist ja nichts dabei. Das heißt, ich habe das jetzt umgedreht. Ich fange immer mit der menschlichen Ideengenerierung an, im Team das aufeinander aufzubauen, um dann AI als Sparring-Partner oder Perspektivwechsel oder als synthetischen Nutzer oder was auch immer zu bekommen, um diese Ideen einfach nochmal zu validieren oder ja, diese Lücken aufzudecken. Und das funktioniert meines Erachtens viel besser, weil ich dann natürlich auch die Experience als Team zusammen an Lösungen zu arbeiten viel besser hervorheben kann.
Ne, ich hake da vielleicht einmal ein, weil das ist ja in der Tat über viele so ähnlich gelagerte Diskussionsrunden wie unsere ist das ja ein Riesenthema. Du sprichst nämlich das Thema Ideen an und da vielleicht noch ein Statement von dir auch zu bekommen. Du hast es jetzt bewusst gedreht und du hast es sehr diplomatisch formuliert. Du nutzt jetzt halt die menschliche Ideenfindung zunächst. Ist das nicht auch das, was uns vielleicht tatsächlich dann noch unique macht als Menschen, dass wir diese echte Inspiration, diese echte Ideenfindung ja irgendwo mal getan haben müssen? Also die Machine Learning-Algorithmen kompilieren ja aus vielen Dingen, die sie ansonsten wahrgenommen haben. War das auch ein Motiv bei dir?
Ja, bei mir ist die Sache auch der, ich muss mir immer überlegen, was will ich eigentlich mit dem Prozess erreichen? Und oft ist es tatsächlich Alignment und Ownership im Team für die Research-Ergebnisse oder für die Ideen. Okay. Und wenn das am Knopfdruck in irre Geschwindigkeit ausgespuckt wird, dann fehlt dem Team die Zeit, das überhaupt erstmal zu verarbeiten und überhaupt erstmal, ja, das als ihres zu sehen. Und deswegen ist diese menschliche, etwas langsame Komponente total wichtig, um einfach im Team ja dieses Gefüge von Ownership und Alignment überhaupt zu schaffen. Und danach kann ich natürlich das Ganze beschleunigen. Aber wenn ich will, dass wir alle auf der gleichen Ebene arbeiten, glaube ich, dürfen wir diesen Schritt nicht auslassen, weil unsere menschlichen Gehirne, die brauchen einfach Zeit, um Dinge zu verarbeiten.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Es ist übrigens auch ein Ding, dass man denkt, also dass man wirklich vermitteln muss, dass die menschliche Komponente nicht ablöst. Das ist ganz wichtig, weil also dass man immer denkt, ChatGPT löst jetzt hier meine Hausarbeit. Nein, es ist, und vor allem, man kann es perfekt rauslesen. Also ich finde, man braucht auch kein Tool, was dann den KI-Text erkennt, sondern mittlerweile, also mit einem Jahr Abstand, also ich glaube, jeder von uns erkennt sofort diesen super langen, latent zusammengestückselten ChatGPT-Text. Also der ist auch völlig belanglos oft. Also natürlich muss man da immer noch ganz oft ran. Also das ist aber ganz wichtig.
Sollten wir auch gleich nochmal wirklich in der Tiefe diskutieren. Ist nämlich, glaube ich, genau ein sehr spannender Punkt. Wie integriert sich das dann schlussendlich in unseren Alltag, in unseren Arbeitsalltag oder auch in den privaten Alltag? Ich bleibe auch nochmal einmal kurz bei einer zweiten Perspektive, die Steffi jetzt eben aus einer Design-Sicht ja gehört. Daniel, du kommst tatsächlich ja aus der Sicht, wo Designer oftmals auch in einer Parallelität arbeiten, ne? Kreativprozess und Umsetzungs-, Coding-Prozess. Wenn ich, und du hast es schon so ein bisschen gesagt, mal einen Kontrast nehmen. Du hast gesagt, Design gibt mir jetzt auch die Möglichkeit, ich kann vielleicht auch aus einer Sicht eines Coders, das könnten Menschen ja jetzt so denken, kann ich das Design vielleicht mitmachen, auch wenn wir jetzt gerade schon Gegenreden gehört haben von Steffi und auch von André gerade. Genauso könnte ja ein Designer auf die Idee kommen, ich nehme das Coding einfach mal mit. Auch das geht mittlerweile ganz gut mittels verschiedener Tools. Und wäre ja eine latente Gefahr, dass Designer, weil sie oftmals ein bisschen früher dran sind, beispielsweise Steffi in ihren Discovery-Phasen, dann am Ende den Job der Coder einfach mitmachen. Wie siehst du das? Ist das was, was, ich bleibe bei Andres Formulierung, dann eher der Nutzen das Risiko, die Nichtnutzung das Risiko ist oder die Nutzung das Risiko ist?
Na, ich würde es gar nicht mit dem Risiko, ich würde es halt mit der Chance einfach ich würde das Wort Chance einfach nutzen an der Stelle und nicht vom Risiko sprechen. Was ich aber sehe, ist halt den Shift, den wir haben. Beide Seiten werden profitieren davon, definitiv. Es werden gewisse Disziplinen, gewisse Skills werden vielleicht nicht mehr gebraucht. Gewisse Skills, also wir brauchen vielleicht neue Skills und so weiter. Und das ist bei beiden Seiten so. Es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, in 5 Jahren gibt es Rolle XY nicht mehr. Oder ich bin meinen Job los. Das wird nicht der Fall sein. Wir müssen natürlich uns weiterentwickeln, das ist klar, aber das ist schon immer so gewesen. Das ist auch in der Vergangenheit ist es so gewesen, wo die Maschinen dann halt kamen, da mussten die Leute sich dann auch weiterentwickeln, damit sie dann halt in der Industrie halt auch zurechtkommen und so weiter. Ne? Aber an der Stelle ist es halt wirklich nochmal zu sagen, wir können Teile machen, damit wir enabled werden. Ne? Also ich gebe mal ein simples Beispiel, was wir vor 20 Jahren für Oberflächen gebaut haben, weil wir diese Rolle Designer noch nicht so wirklich in allen Bereichen drin hatten oder eine Kombination immer gefahren sind. Heutzutage ist es ja so, ich habe vor 20 Jahren noch damit kämpfen müssen, das ganze Thema Testing. Wir brauchen halt jemanden, der das validiert, was wir machen, oder der uns unterstützt, der die Fähigkeit hat, ne? Weil man Entwicklern ja auch unterstellt, sie können ihre Software nicht testen, ist auch richtig so, weil wir wollen ja unser, was wir geschaffen haben, ja nicht kaputt machen. Wir ticken so nicht. Das ist nicht so bei uns im Kopf drin, und deswegen ist es klar, dass wir keine super Tester oder von der Security her nicht die besten Personen dafür sind. Ja, aber das hat sich gewandelt, und in der Zeit muss man sich ja mal die Oberflächen anschauen. Und jetzt muss man gucken, was so in den letzten Jahrzehnten passiert ist. wie sich das auch gewandelt hat. Ne? Sie, die Oberflächen sind jetzt nicht mehr überladen, sie sind sehr intuitiv, sie versuchen sehr viel zu unterstützen, dass man nicht mehr selbstständig hat, oder selbstständig muss man ja schon denken, ne? Aber gewisse Tätigkeiten muss man nicht mehr überlegen, wie war das jetzt nochmal, sondern das System hilft einem dabei. Und das ist so das Move und das wird halt immer weitergehen. Und das, was ich einfach nur sehe, ist jedenfalls von meiner Seite, ist, dass mit solchen Systemen, dass wir da mehr Möglichkeiten haben, diesen Weg schon früher zu gehen oder diesen Fehler nicht zu machen, in die Richtung zu gehen, wie wir die vor 20 Jahren gebaut haben, die Oberflächen. Ne? Oder ganz neue Wege zu gehen. Ne? Also das ist halt in Kombination auch mit dem Designer dann halt neue Ideen halt zu kreieren. Wenn wir jetzt nochmal von der Seite des Designers drauf schauen, sehe ich großes Potenzial in dem Bereich Ideation, ne? Design Thinking. Da sehe ich super großes Potenzial, also was du ja auch meintest, Oliver, mit dem Thema Coding, dass wir sehr schnell auch einen Prototypen erstellen können. Ne? Also es geht nicht darum, halt ein Produkt zu entwickeln, weil da gehört sehr viel mehr dazu und sorry, aber da würde ich jetzt hier keinen auf den Füßen treten. Aber so, ich will ja auch nicht sagen, dass ich ein Experte im Design bin. Bei der Softwareentwicklung gehören halt nochmal ein paar andere Sachen dazu. Ne? Und deswegen, und da gibt es halt diese Überlappung, ne? Beide Seiten können definitiv voneinander und die werden auch voneinander profitieren. Genau. An der Stelle, oder ich würde kurz dann nochmal eine Unterscheidung machen, weil wir ja öfters über AI und Gen AI sprechen an der Stelle. Mhm. Ne? Das wäre nochmal ganz wichtig zu unterscheiden, wir reden immer sehr viel von AI, aber eigentlich, worüber wir sprechen, ist ja Generative AI. Ne, also AI ist ja dieses Große und Ganze, das ist ja eine Disziplin in der Informatik, die sich mit der Imitierung von menschlichen Fähigkeiten befasst. Ne? Und bei Generative AI ist es halt so, dass wir versuchen, neue Inhalte zu generieren. Ne? Also wir haben halt ein bestimmtes, viele Daten gesehen und verstanden, wie die Daten aufbereitet oder wie die Daten strukturiert sind, wie ist die Zusammensetzung. Und diese Systeme, also im Bereich Generative AI, verstehen es, ähnliche Inhalte zu produzieren, basierend auf das, was sie gesehen haben. Und das ist halt der feine Unterschied. Wir imitieren nicht den Menschen an der Stelle oder den Designer oder den Entwickler, sondern wir konzentrieren uns darauf, ähnliche Inhalte, die ich schon mal gesehen habe, zu produzieren.
Ja, danke für die Einordnung und in der Tat nochmal ein wichtiger Punkt, den du machst. Ich finde auch, du hast gerade schon einen sehr schönen Schwung hingenommen, wo du über Prozesse und Tools ein bisschen hinausgedacht hast, gerade schon, was da eigentlich uns alle wahrscheinlich auch bewegt irgendwo im Kontext der anstehenden Veränderungen und Weiterentwicklungen, die wir erleben. Ich würde das auch fast deswegen gerne nochmal an Steffi und danach an André auch rübergeben. Ihr habt jetzt Daniels Perspektive wahrgenommen. Bewegen euch da ähnliche Dinge, bewegen euch andere zentrale Fragen, wenn ihr da gerade so ein bisschen reflektierend und über, sagen wir jetzt mal generell Tools hinaus irgendwie schaut, was nehmt ihr da wahr?
Steffi? Ja, also ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen so eine Berg- und Talfahrt, die ich wahrnehme. Auf einer Seite auch mit Leuten, die ich spreche in Unternehmen, auch in Unis, die sagen, boah, das ist super. Und dann aber gleichzeitig kommt die Angst oder die, ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Oder ich darf es bei mir im Unternehmen noch nicht verwenden und deswegen lasse ich meine Hände davon. Ja. Und ich glaube, das ist wieder dieses Wort Chance und einfach mal machen und lernen, was dabei rauskommt. Auch wenn es nur zu Hause ist, man baut sich seinen eigenen Tutor. Ja. Heute früh wurde gerade bei ChatGPT bei mir freigeschaltet, dass man sich die eigenen Bots zusammenstellen kann, ja. Und das war jetzt genau von einer Stunde, bevor wir hier hatten. Und ich mache jetzt gleich meinen eigenen Bot zu AI-powered Innovation Design und so weiter. Ich finde das so spannend, ja. Also auch im Education-Bereich, ja. Ich habe meinen Mathe-Tutor, ich habe meinen Geschichtstutor. Für die Schüler ist das eine wahnsinnige Chance. Und ich ich finde es einfach nur irre. Das ist, aber das ist halt meine persönliche Perspektive. Nächste Woche darf ich auch einen Vortrag halten zum Thema KI und Kreativität. Und das sind Leute da, die noch ganz am Anfang stehen. Ja, und die muss man eben einfach mitnehmen auf die Reise und sagen, hey, es ist nicht schlimm, es tut nicht weh. Wir hatten schon immer Tools. Ja, von der Steinzeit hatten wir die Steine bis hin, dann kam die Fotografie. Ja, aber die Malerei gab es ja dann trotzdem noch. Also es ist einfach diese Tools, die wir einfach uns aneignen müssen und mitgehen müssen. Weil wenn wir das nicht tun, dann haben wir ein Problem. Aber einfach anfangen, damit spielerisch zu gehen, umzugehen und diese Hürde ganz niedrig zu machen, das ist so das, was ich jetzt so mitbekomme.
Aber ihr nickt ja alle. Ich treibe es mal auf die Spitze da, aber weil du sagst, ja, du hältst da einen Vortrag und bestimmt sprichst du auch mit uns im nächsten Jahr noch mal ein bisschen weiter. Und jetzt sage ich mal so, die Meta-Human-Forschung ist auch schon recht weit. Wir könnten ja auch nächste Woche bereits und vielleicht erst recht in einem Jahr die Steffi als Meta-Human auftreten lassen, die mit all dem Steffi-Wissen gefüttert ist. Was macht denn die Vorstellung mit dir, dass das so ist? Und keine Ahnung, könntest du dir vorstellen, dass es einen Mehrwert stiftet in bestimmten Settings?
Ja, total. Also ist natürlich ein bisschen befremdlich. Man muss sich erstmal dran gewöhnen, aber das ist ein Skalierungspotenzial. Das ist ja auf sämtlichen Sprachen kann es ja dann auch die Steffi geben. Ja, und ich denke mal, dass man da einfach einen viel größeren Reach hat. Ist schon beeindruckend, und das auch jetzt von einer anderen Perspektive. Leute, die vorher nicht die Möglichkeit hatten, mit bestimmten, sagen wir mal, Experten in einen Dialog zu treten, haben jetzt diese Möglichkeit. Ja, ich könnte jetzt vielleicht mit Daniel Kahnemann über sein Buch mich unterhalten, über seinen Bot. Und ich denke, das sind einfach Möglichkeiten, um uns alle weiterzubilden und uns weiter auf ein nächstes Level zu bringen. Die sind einfach phänomenal, und ich möchte auch also sämtliche Risiken erstmal ausblenden und ungute Gefühle, weil ich finde es einfach erstmal eine Chance, die man ausprobieren muss.
Ja, ist stark. Also tatsächlich gerade da, wo vielleicht vieles dokumentiert wurde, wäre ja stark, sich vielleicht mit, ich weiß es nicht, griechischen Philosophen, alten Römern etc. auch in einen Diskurs zu begeben. Also von daher schöne Perspektive, die du aufzeigst. Vielleicht tatsächlich so ein Momentum sogar über unser eigenes physisches Leben hinaus oder die physische Präsenz jetzt in einem ersten Schritt wirken zu können. Aber das ist vielleicht auch noch ein, zwei Schritte weiter. Deswegen, André, mal so ganz auch da für dich die Frage mal zugespitzt. Pragmatismus, wo würdest du dich morgen vertreten lassen? Ich habe dich eigentlich ganz gerne als Mensch jetzt gerade hier. Glaubst du, das ist schon soweit? Oder was ist jetzt irgendwo möglich? Und ist das ein Bild, wie es Steffi auch gerade aufzeigt? Vielleicht ist es ja sogar ganz schön, in zwei Jahren oder in einem das zu verändern, vielleicht aber auch nicht. Wie schätzt du das ein?
Ich finde ja immer, ich mag ja immer dieses Douglas Adams Zitat, was er irgendwann mal gesagt hat. Das finde ich, das stimmt eigentlich immer. Also das, was in der Welt ist, während du geboren wirst, ist völlig normal und selbstverständlich, war schon immer da. Und alles, was erfunden wird, bis du so 35 wirst, ist total aufregend, und ich mache eine Karriere draus. Und alles, was ab 35 erfunden wird, ist auf jeden Fall eine Gefahr und gehört eigentlich verboten. Das ist ja das trifft leider sehr oft zu. Und ich finde auch immer, ich muss mich auch mit 40 jetzt auch ein bisschen zwingen manchmal, dass ich dann jetzt so Tools oder so bei Snapchat war so bei mir so der Moment, so fühlt sich das an mit dem Altwerden. Und also dass man dann trotzdem sich damit beschäftigt und dem eine Chance gibt. Aber gerade bei diesen KI-Dingern oder auch Meta-Humans haben wir jetzt ganz viel, zum Beispiel für Museen. Es gibt ja auch Jobs, wenn du willst ja jetzt hier von mir gerade einen originären Content idealerweise, so ich sage jetzt mal, so sprich's mal. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der im Museum steht, und einfach jeden Tag 400 Menschen exakt den gleichen Weg zeigt, das kann man super automatisieren. So, also das ist, dann kann dieser Mensch was Intelligenteres machen. Also es gibt so Use Cases. Wir haben zum Beispiel für einen großen Autohersteller, muss ich jetzt LDA, gerade da gibt es zum Beispiel genau so eine, da gibt es einen Meta-Human, der dich durch diese Ausstellung führt. So, oder auch Messen zum Beispiel. Es gibt so viele Use Cases, da macht es total Sinn. Und jetzt, um mal wieder gesellschaftlich zu werden, wenn man weiß, wie viel Unterricht in Deutschland ausfällt, ist es ja nicht die Frage, oder wie viel Psychotherapeuten denen fehlen. So für alles Mögliche. Dann ist ja nicht die Frage, wäre jetzt der echte Mensch geiler? So natürlich, wahrscheinlich, aber die Alternative ist ja oft gar kein Mensch. Also das ist ja das Ding, das wird ja ständig ausgeblendet. Also habe ich gar keinen Psychotherapeuten oder hätte ich lieber einen virtuellen Psychotherapeuten? Und wenn man jetzt, also, oder ein Lehrer, der mir sagt, und Lehrer, jetzt, also wie gesagt, ist sehr komplex, aber wenn man, ich sage jetzt mal so Basic-Vermittlung, also bevor gar kein Unterricht stattfindet, lass bitte den Metajumen unterrichten. Oder so. Es gibt ganz viele Use Cases, da ist es total gut. Und ich finde es übrigens auch rechtlich spannend, eben dieses, dass die Amerikaner gesagt haben, also den Unterschied zwischen Amerika und Europa bei dieser rechtlichen Situation. Es gibt noch keine Rechtslage zu dem Thema. Also ist es für die Amerikaner klar, lass es unbedingt machen. Dann lass es auf jeden Fall machen. Es gibt noch keine Rechtslage. Für die Europäer, es gibt noch keine Rechtslage. Lass es auf jeden Fall lassen. So, also, es ist ja genau das. Also, und so sind, also, es hilft manchmal, sich so selber ein bisschen zu reflektieren, wo man eigentlich steht. Weil natürlich, ich habe so oft diese Diskussion, ja, ein echter Mensch wäre schon cooler. Also, ja, aber der ist halt auch nicht immer da oder hat nicht immer Zeit.
Da hast du recht. Also tatsächlich, wenn du verhindert worden wärst oder die Steffi oder der Daniel, der erst nicht reinkam, ich hätte euch gerne jedes Mal als Meta-Jungen für die Minuten erstmal genommen. Also absolut korrekt. Und ich glaube ja, dass das letztgenannte Problem bekommen wir sehr schwer, auch als Europäer unter Kontrolle, was du sagst. Da muss man sich nur die Investitionsvolumina angucken über die verschiedenen Regionen weltweit. Vielleicht ist das auch nochmal so eine Brücke, um nochmal zurück zu dem, wie wir unser Panel, unseren Roundtable ja benannt haben, zu kommen. Video killed the radio star. Und geht das jetzt hier so weiter? In Klammern gesetzt könnte man ja vielleicht den European Designer dann setzen in unserem Nachsatz an der Stelle, wäre zumindest etwas, was sich aus deinem ableiten lässt. Ich will deswegen da vielleicht noch mit euch so die letzten Minuten drauf verwenden auf diesen Punkt. Es war ja auch nicht so, dass der Radio-Star dann gekillt wurde vom Video, wissen wir alle mittlerweile. Aber es hat sich doch eine Menge verändert. Es waren neue Qualitäten, die auf einmal notwendig wurden. Durchaus auch ein positiver Umgang mit dem neuen Medium zu der Zeit. Und eine These, die sich daraus ja ableiten lässt, und das macht mich dann in der Kombination mit dem, was du, André, da unterstrichen hast, der deutsch-europäischen Zurückhaltung, doch so ein bisschen skeptisch in die Zukunft wiederum schauend. Weil so ein bisschen tun ist Mittelmaß. Und Mittelmaß könnte aussterben, würde ich jetzt mal behaupten. Schlecht ohnehin. Weil da ist Exzellenz einfach schlagend. Fokus ist vielleicht auch King an der Stelle. Steffi, wie umgehen wir das? Wie kriegen wir auch als Deutsche, als Europäerinnen es hin, das, was wir jetzt gesagt haben, in ein Positives zu kehren? Hast du da für uns so ein paar jetzt wieder Licht in das Ganze hineinbringen mit denen? Ich habe es jetzt bewusst ein bisschen ins Dunkel gezogen, aber es muss ja auch etwas geben, was uns vielleicht freudig stimmt.
Ich finde das alles total freudig. Ich finde es jetzt gar nicht so negativ. Aber vielleicht, also er hat auch nur Hypothesen gesprochen, es wird nicht mehr weggehen, das wissen wir alle. Ja, also wir müssen damit leben. Es ist ein Upskilling, ein Reskilling, das wir jetzt alle durchleben müssen. Es ist ein neues Tool dazu gekommen, das muss man halt einfach lernen. Man muss kapieren, wie es geht, und es wird was mit uns machen. Wo es hingeht, wissen wir alle noch nicht, aber es ist eine Chance. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir genau den Gegentrend sehen, dass wir auch zurück zum Handwerk wieder gehen. Ja, also ich habe neulich einen Bericht über jemanden gesehen, der hat Filmplakate mit Hand gezeichnet. Also großformatig, ja, und dass wir da vielleicht wieder so eine Art Renaissance vom Handwerklichen sehen, was jetzt so ein bisschen in den letzten Jahrzehnten verloren gegangen ist. Also das fände ich ganz spannend, und dann eben, wie es dann doch wieder zusammenkommt. Von daher glaube ich, ja, auch mal wieder einen Stift in die Hand zu nehmen und als Designer oder als Kreativer auch Dinge einfach mal wieder zu scribbeln und zu zeichnen. Ja, das ist so essentiell, um auch das Denken zu fördern. Also das sind Fähigkeiten, die dürfen wir auf gar keinen Fall verlernen. Also dieses De-Skilling durch AI. Ich Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also welche Fähigkeiten müssen wir schauen, dass wir sie behalten? Das kritische Denken, das Schreiben. Ja, ich kann mir Texte generieren lassen, aber ich brauche ja trotzdem den Denkprozess. Das heißt, wir müssen lernen, wie gehen wir damit sinnvoll um? Das ist jetzt so meins, aber es wird nicht weggehen. Und ich finde, wir müssen halt lernen, wo es halt wirklich Sinn macht und wo es besser ist, dass wir aufpassen, dass wir halt unsere eigenen Fähigkeiten und ja, nicht verlieren, beziehungsweise auch weiterentwickeln.
Da vielleicht noch einmal so zugespitzt. Wo hilft denn die, wo wir gehört haben, du hättest dann durchaus eine Passion dafür, dass das entsteht. Wo hilft denn die menschliche Steffi, du, irgendwann ihrer virtuellen Steffi? Also sprich, wo wirst du ihr unter die Arme greifen? Ich habe die Frage bewusst mal andersrum gestellt.
Immer sinnvolle Fragen stellen ist immer ganz gut. Also generell Fragen stellen. Ich glaube, wir müssen viel mehr Fragen stellen. Das ist schon mal ein guter Standpunkt. Dinge zu hinterfragen, ist das gut, was wir so tun? Ja. Aha. Oder gibt es nicht einen besseren Weg? Müssen wir automatisch immer jetzt diesen Automatisierungsweg gehen? Können wir nicht vielleicht eine ganz andere Personalisierung schaffen oder eine bessere User Experience, wenn wir vielleicht ganz anders denken? Also ich glaube, ja, das könnte echte Steffi da immer noch beisteuern, um einfach der synthetischen Steffi immer so ein bisschen nochmal Feuer unter dem Hintern zu machen und sagen, hey, ist es wirklich so, wie du dir das vorstellst, oder gibt es nicht einen ganz anderen Weg? Also wieder auch bei Fragen stellen.
Ja, cool. Macht mir Mut, muss ich sagen, wie du sagst. Daniel, vielleicht selbe Frage, fast schon in deine Richtung. Gibt doch bestimmt irgendwann den Synthetisierten, habe ich jetzt gerade gelernt, Daniel. Und es gibt weiterhin dich. Was machst du so? Was macht der zweite Daniel, dein digitaler Zwilling?
Ja, also die Tendenz, also wo sich das alles ja hinbewegt, ist es ja für mich auf alle Fälle sehr entspannend, weil ich werde immer mehr Zeit bekommen, kreativ tätig zu werden. Ne? Also nicht nur Design ist eine kreative Tätigkeit, sondern halt auch Softwareentwicklung ist eine kreative Tätigkeit. Und die Zeit haben wir einfach zu wenig. Ne? Wir haben zu viele Sachen zu tun. Ne? Wir müssen zu viele Sachen parallel machen, weil einfach zu wenig Leute da sind oder zu viele Ideen drauf kommen und gerade in diesem Bereich die Leute fehlen, bis man die Leute dann dazu bekommt. Also das ist halt eine Endloskette, die man dann immer dreht an der Stelle. Das wird definitiv besser werden. Ne? Und wenn wir das hinbekommen könnten in naher Zukunft, dann sehe ich das halt als Chance, dass wir immer mehr Zeit bekommen, die Sachen zu machen, wo wir richtig gut drin sind. Und das ist halt die Kreativität. Genau. Und zu dem anderen Punkt, was mir halt so noch, was noch schade ist, das Thema halt auch in der Zukunft dann zu gucken, weil wir momentan immer sehr stark, was ist heute, was war in der Vergangenheit, wie können wir das in der Vergangenheit, also wir haben nicht so viel Zeit, einfach mal uns hinzusetzen und über die Zukunft nachzudenken. Auch Stichwort, wie sieht das neue Interface der Zukunft aus? Ne? Also solche Geschichten halt auch anzugehen. Und das sind so spannende Themen, wo jetzt auch bei Reply, wo wir sehr viele, ne, mit Steffi und mit André hatten wir auch schon die Diskussion gehabt, wie könnte halt ein Interface der Zukunft halt aussehen. Ne? Und auch in Bezug halt mit AI, was für Möglichkeiten oder Gen AI, was für Möglichkeiten bietet uns diese Umgebung, ne, oder diese Technologie.
Definitiv könnten wir, glaube ich, noch länger drüber diskutieren. Wir nähern uns aber rapide dem Ende. Ich würde deswegen noch einmal den André fast dasselbe Gedankenspiel nachvollziehen lassen. Vielleicht lässt er sich ja gerade im hochschulischen Kontext von dem virtuellen André vertreten. Wir alle wissen das nicht, wie er sich die Stunde jetzt freigeschaufelt hat. Wir hoffen, dass er der Echte ist, der gerade hier ist. Oder müssten wir das überhaupt hoffen? André, wäre dein digitaler Zwilling vielleicht ein ebenbürtiger Gesprächspartner für uns im nächsten Jahr spätestens? Und wo hilfst du ihm?
Ach, ich glaube, man überschätzt ja dann doch immer die Geschwindigkeit, wie schnell es dann geht. Also das ist ja diese Murrow's Law. Ne? Kurzfristig denken wir immer, die Welt steht still und alles wird abgeschafft. Und wie wir auch immer in der Presse lesen, alles wird immer gekillt. So in der langfristig wird dann doch nichts gekillt, aber es verändert sich halt. Aber ich Man merkt jetzt gerade, wenn man den ordentlich trainiert, also jetzt mit den GPTs, da freue ich mich gerade auch sehr drauf. Angenommen, es gibt ja Themen in der Uni oder auch in der Arbeit ja auch, die sind ja total repetitiv. Die sage ich jedes Semester immer das Gleiche. Also, und trotzdem bleibt es so mittelhängen. Aber das sind dann so Themen, wenn dann Studierende irgendwie immer in diesen Bereich kommen, dann würde ich echt total gerne auf den Knopf drücken und dann sagt so, jetzt antwortet bitte der virtuelle André einfach die meine Top 20 Antworten weg. Das sind so Dinge, da könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Aber ich sehe auch dieses ganze Geprompte als Early Stage UX. Also das ist einfach, das merkt man ja jetzt mit DALL-E. Das habe ich letztes Jahr schon gesagt, dass ich diese Prompt-Puzzelei bis denkst, ja, da kannst du jetzt auch hier Prompt-Artist und so einen Job draus machen. Das ist natürlich eine super Pressemeldung, aber das ist ehrlicherweise ja jetzt schon weg. Also wenn man DALL-E benutzt und ich lade ein Foto hoch und sage, mach Hintergrund weg, dann macht der Hintergrund weg. Also das ist ja, das wird ja alles viel einfacher. Und ich glaube, das ist super. Und ich finde auch, nochmal auf dieses, wie sind wir Europäer so drauf? Ich finde, wir machen uns da auch ganz oft total schlecht, weil wir einfach eine andere Arbeitsweise haben. Also wenn man es jetzt zum Beispiel auch so wie so Mobilitätswende zum Beispiel in Hamburg umgeht, das sind alles so ganz viele kleine Dinge, die alle so, das sind so kleine Fortschritte, die nicht für eine Headline taugen. Also die sind, die haben einfach nicht so Power, dass so Milliarden invest, dass sie in die Presse kommen. Und die Amerikaner sind da völlig anders. Die knallen immer Milliarden raus, fahren auch 15 Mal vor die Wand, bis es irgendwann mal knapp. Und in Europäer gehen halt immer nur so einen kleinen Schritt, gucken, ob der gut war und gehen so langsam weiter. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass bei den Europäern funktioniert, der kleine Schritt, ist massiv höher als bei den Amerikanern ganz oft. Es ist jetzt bei Innovationen sind wir echt anders drauf, weil wir einfach immer die Tür reinkommen und überlegen, was stimmt nicht damit, während die Amerikaner immer sagen, ja geil, lass machen. Also da müssen wir irgendwie raus ein bisschen, aber gleichzeitig sind diese kleinen Schritte, die aber sehr wahrscheinlich funktionieren, einfach besser. Und das ist, und ich finde, da hilft so ein bisschen Optimismus so für uns auch.
Vielleicht noch ein letztes. Ich finde, ja, wir gucken wieder nach Amerika. Ich finde, wir sollten viel mehr auch mal in den Osten gucken, denn in Asien, da ist es ja alles schon gang und gäbe. Da laufen die Roboter überall schon rum. Also ein Blick mal in die andere Richtung ist vielleicht auch mal ganz sinnvoll, als immer nur in den Westen zu gucken.
Definitiv. Und ich fand es eine sehr schöne Zusammenführung der Diskussion gerade. Man hat gemerkt, Unternehmer sind einfach auch Optimisten. Ihr seid das, ihr habt ganz starke Punkte irgendwo mit reingebracht. Wir werden jetzt rausgekegelt von den uns begleitenden Kolleginnen und Kollegen. Aber in der Tat, ich glaube, ihr habt den Designern Mut gemacht, dass sie eben nicht gekillt werden, sondern dass in der Tat ihr Tun sogar noch mal an Bedeutung gewinnt, habe ich zumindest für mich mitgenommen. Vielen Dank dafür, für diese Einschätzung. Tolle Diskussion mit euch dreien.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends von November 2023. Es diskutierten Oliver Bohl, Geschäftsführer von Triple Sense Reply, Steffi Kiefer, Co-Founder von Revelate AI, David Hummel, Associate Partner KI Reply, André Hennen, Creative Lead von Curious Company, und ich bedanke mich fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.